Da war ein ganz toller Kollege von Volt und hat gesagt, Mariana, mach deine Schwäche zur Stärke. Ich neige so manchmal dazu, so ein bisschen so, naja, es gibt so da bestimmte Wörter, weißt du, so irgendwie, man kann irgendwie was Schlaues auswendig lernen und keine Ahnung. Und er meinte, Mariana, sprich einfach so, wie du redest. Einfach so, wie du sprichst, das ist deine Stärke. Versuch dich nie, nie damit jemandem zu vergleichen.
Herzlich willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Hier spreche ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten Melting Pots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und Wahlfrankfurterin. Schön, dass ihr hier seid. Gude und Privet. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. Ihr Lieben, vorneweg danke von Herzen für eure vielen lieben Reaktionen auf meine letzte Botschaft, in der ich meine Krebsdiagnose öffentlich gemacht habe. Ihr habt mir alle so viel Mut gemacht und mir einmal wieder gezeigt, was für eine tolle Community wir sind. Dafür wirklich, wirklich danke. Ja, und dementsprechend freue ich mich wahnsinnig, dass es jetzt weitergeht mit Global Village 069. Und zum Wiedereinstieg in unsere Weltreise durch Frankfurt habe ich gleich eine Frau für euch im Interview, die einfach der Kracher ist. Mariana Haramus. Mariana ist Politikerin mit Leib und Seele und sie ist eine Person, die wirklich dafür brennt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Bei der Bundestagswahl im Februar ist sie als Direktkandidatin für die Partei Volt angetreten. Und ich fand es wirklich hochspannend von ihr zu erfahren, wie sie als Quereinsteigerin den Politikbetrieb wahrgenommen hat und wie es hinter den Kulissen bei einem dermaßen heiß geführten Wahlkampf ausgesehen hat. Außerdem sprechen wir viel über ihre Heimatstadt Lviv im Westen der Ukraine. Mariana lebt seit 2001 in Frankfurt, ist aber nach wie vor sehr eng verbunden mit Lviv und war tatsächlich wenige Tage vor unserem Gespräch noch dort zu Besuch. Ja, und ihre Berichte vom Alltag in Kriegszeiten dort haben mich sehr bewegt. Und ihre Antwort auf meine Frage, wie wir von Frankfurt aus den Menschen dort denn helfen können, hat mich total überrascht und auch ein gutes Stück weit aufgeweckt. Wenn ihr den Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, dass ich letztes Jahr bereits die beeindruckende Olena Levchenko vom Ukrainian Coordination Center hier in Frankfurt über die Ukraine in Frankfurt interviewt habe. Und darum kommt hier ausnahmsweise auch kein Ländersteckbrief, sondern der Städtesteckbrief Lviv.
Einwohnerzahl.
718.000.
Gut zu wissen.
Lviv und Frankfurt haben eine besondere Verbindung, denn seit etwas über einem Jahr sind die beiden Partnerstädte. Als Partnerstädte sind beide Orte eine ganz bewusste und ganz enge Verbindung eingegangen. Es geht dabei um Austausch, um Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung. Und das Wort gegenseitig, das möchte ich hier ganz besonders betonen. Und dazu wird Mariana noch einiges im Interview sagen. Lviv und Frankfurt haben auch viele Gemeinsamkeiten, denn sie sind nicht nur ähnlich groß, sondern auch wirtschaftlich und kulturell wesentliche Zentren ihrer Länder.
Das Sprichwort.
Якщо це твоє, то воно легко до тебе прийде. Wenn es deins ist, wenn es für dich bestimmt ist, dann kommt es leicht zu dir. Dann wird es leicht, das zu bekommen, das zu erleben. Das könnte ich so übersetzen.
Entfernung von Frankfurt.
Luftlinie sind es 1100 Kilometer bis nach Lviv. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Mariana.
Herzlich willkommen bei Global Village 069, liebe Mariana. Ja, danke schön.
Danke schön, dass du hier bist. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe so viel Inspiration und Energie schon bekommen aus unserem Vorgespräch und jetzt hier, wo wir gerade schon gesprochen haben, bevor die Aufnahme gestartet ist.
Ja.
Und ja, ich möchte gern anfangen mit nicht deiner Beziehung zu Frankfurt, sondern der Beziehung zu der Stadt, aus der du ursprünglich kommst, nämlich Lviv. Nämlich du warst vor kurzem erst da, wirklich vor einigen Tagen, das erste Mal seit 6 Jahren?
Ja, 6 Jahren, ja.
Wow, okay. Wow. Wie war die Reise? Wie ist die Stimmung gerade da in der Stadt?
Ja, wie du gesagt hast, also das erste Mal seit 6 Jahren, das war mir auch gar nicht so bewusst, also wie viel Zeit da vergangen ist. Und ich möchte schon vorneweg sagen, ich bin so dankbar, ich bin so glücklich, ich bin so stolz auf mich, ich bin so dankbar meinem Mann, wo ich gesagt habe, meine Tochter, mein Hund bleiben zu Hause und ich war alleine hin und die Reise war einfach, ich nenne die Reise Moments of Silence. Ich habe wenig für meine Verhältnisse, wenig gesprochen, sondern sehr viel zugehört. Zugehört, Fragen gestellt, gelauscht, beobachtet, gekostet, gefühlt. Und wirklich, ich erlaube mir zu sagen, ich hatte sowas noch nie. Und zwar, als ich in den Sammelbus gestiegen bin, ja, der mich sozusagen vor Tür zu Tür gescharen hat, ich bin eingestiegen. Und ich hatte das Gefühl, dass der Gott mich fährt.
Okay.
Also wirklich, dass der Gott diese Reise begleitet. Ja, also ich jetzt mal an dem Punkt, ich bin jetzt nicht irgendwie besonders religiös. Dennoch dieses Gefühl, dass diese Reise von ihm, vom Universum geführt wird, Das war immer da, jeden Tag. Jeden Tag hatte ich das Gefühl, der Gott fährt mich. Und das war wirklich die Fahrt, ja. Das war sehr komfortabel, ganz tolle Fahrer, an der Grenze und tolle Menschen schon während der Fahrt kennengelernt, die in Deutschland waren, die dann zurückgekehrt sind. Und wirklich diese leise sein, ja, in Stille. Also in Stille zu beobachten, was kommt da hoch, welche Erinnerungen. Mein Mann und ich, als wir noch nicht verheiratet waren, wir sind sehr oft mit dem Auto in die Ukraine gefahren und das kam auch ziemlich hoch, wie wir da mal mit dem Auto gefahren sind. Jetzt fahre ich mit einem Bus, ja, und an der Grenze, als wir dann Richtung Polen angekommen sind, dann habe ich erstens so, das war kein Panzer, das war so ein Militärwagen, stand quasi an der Reihe, scheinbar wurde das irgendwie eingeliefert, ja. Und dann kam es schon so ein bisschen so, ja, weil es gab sehr viele Momente, wo ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, es herrscht Krieg in dem Land. Und dann kam plötzlich, also wo ich Soldaten gesehen habe, die, also ich habe mit ihnen nicht gesprochen und hatte eine Begegnung, weil meine Eltern, genau, ich sag, ich komme aus Lviv. Jetzt möchte ich mal hier mal ganz kurz vielleicht mal nochmal einordnen. Also Lviv betrachte ich als meine Heimatstadt. Ja. Da habe ich studiert, da lebt auch ein Teil meiner Familie. Meine Eltern leben dennoch in der Nähe von Lviv, das ist so ein ganz kleines Städtchen, Radechiv. Und ich war sozusagen immer so zwischen diesen beiden Städten. Und da stand ich am Busbahnhof und neben mir stand ein junger Mann in Uniform mit einer Tasche und einem Rucksack und ist mit mir dann eingestiegen in den Bus. Und ich wollte ihn so ansprechen. Ich wollte ihn ansprechen, weil das liebe ich, so Menschen kennenzulernen, so sagen Hallo. Und ich habe 5 Minuten nachgedacht, wie spreche ich ihn an? Was sage ich ihm? Ja, sage ich Hallo, ich bin Mariana oder wie auch immer. Und Marie, ich habe mir nicht getraut. Ja, ich habe mir nicht getraut. Ich habe gedacht, nee, ich lasse es. Ja, und bin nur eingestiegen. Der saß vor mir und ich habe so ein bisschen beobachtet. Dann habe ich einem Gespräch zugelauscht und der war an der Front und ist jetzt für 2 Wochen nach Hause entlassen worden. Aha. Ja. Und solche Begegnungen, ja, und es waren Begegnungen, also hauptsächlich Männer, die zum Beispiel eine Verletzung erlebt haben, die, also jedes Mal, als ich dann meine Eltern besucht habe und dann nach Radeche gefahren bin mit dem Sammelbus, so Marschutka heißt das, so ein kleiner Bus, der irgendwie dann mal so fährt durch die Felder und Straßen, und die waren entweder mit den Krücken oder ohne Bein oder ohne Arm. Und man konnte einfach so in den Blick, also der Blick, der war der entscheidende. Und da konnte ich für mich, ich musste ihn nicht ansprechen, um zu wissen, was er vielleicht erlebt hat und wie viel Schmerz, wie viel Trauer und wie viel Stolz dann auch vielleicht. Und das war schon sehr, das war schon sehr unterschiedlich, ja. Also auf einer Seite, Lviv ist unglaublich. Also ist natürlich Sommer, Sommerferien. Lviv ist auch Unistadt. Und die Studenten, die jungen Menschen, ja, das war so viel Leben. Ja, die alte Oper, also Lviv hat wirklich, also ist eine Kulturstadt. Ja, es gibt auch UNESCO-Kulturerben, viele, wie heißt es, Gebäude und Denkmäler, die natürlich sind alle geschützt, ja, die kannst du nicht sehen, also sehr viele Sehenswürdigkeiten kannst du nicht sehen in Lviv, weil die sind ja geschützt von den Angriffen. Und die alte Oper zum Beispiel war ausgebucht, ja, also, und ich habe meine Cousine und wir waren zusammen bei einem Jazzkonzert in der Alten Oper. Und das ist, weißt du, du kommst da rein und es ist wirklich ausgebucht. Es ist proppenvoll, ja. Und hauptsächlich waren das entweder sehr junge Leute oder Frauen in meinem Alter oder etwas ältere Menschen, ja. Und dann ältere Männer. Also so Männer in dem Alter, sag ich mal, 30 bis 50 konnte ich persönlich wenig sehen, ja, auf den Straßen. Und es ist so ein tolles Konzert. Und dann, weißt du, da fängt das Konzert an und dann was als erstes ist die Schweigeminute, ja. Wir danken den Soldaten, wir danken unseren Beschützern und sind dankbar, dass wir jetzt mal das Konzert genießen können, ja. Und dann kommt dieser Moment, wo du denkst, ja, stimmt. Ja, also, es ist nicht selbstverständlich. Und das ist, war immer so, immer wieder so wow und das Leben, es wird sehr viel gebaut. Ja, total schöne Geschäfte und Restaurant und Kaffee und viele sind draußen und überhaupt. Und hier und da spielt Musik und auch viele Touristen dennoch aus Kiew zum Beispiel, weil wie gesagt Sommerferien, ja. Und auf der anderen Seite dann hier und da merkst du entweder ein Slogan oder ein Plakat oder begegnest du einem Menschen, wo du dann merkst, okay, also das ist ja, das ist der Krieg, ja, und ja, der Krieg findet statt. Und ich hatte wirklich in der Zeit, wo ich da war, waren so 3 Luftalarm in Lviv auch und die habe ich gar nicht gehört. Das ist ja, und deswegen meine Cousine, ich habe bei ihr übernachtet und morgens meinte sie, wie hast du geschlafen? Und ich so, super, wunderbar. Und sie meinte, hast du mitbekommen, den Luftalarm? Und ich so, nein. Und da habe ich mich auch irgendwie gefragt. Ich habe keinen mitbekommen, wobei alle da waren. Und das ist so, entweder ist bei ihnen schon die Psyche da so sensibel. Ich weiß es nicht. Oder ich wollte das nicht hören. Oder ist das, das ist so für mich ein Rätsel, warum ich das nicht gehört habe und warum ich das nicht mitbekommen habe.
Das wird sehr laut gewesen. Also es wird nicht gewesen sein, das war so leise oder so weit weg, dass du es nicht körperlich hast hören können.
Genau. Nee, und was mich sehr beeindruckt hat, also das ist ja jeden Tag in der Ukraine um 9 Uhr morgens findet eine Schweigeminute statt. Das heißt, die ganze Ukraine, und das habe ich erlebt jeden Tag, jeder bleibt stehen. Also ich bin oft dann unterwegs gewesen und kam gerade an oder war im Taxi oder wie auch immer. Autos machen dann Blinker und die Menschen und dann hörst du durch so einen Lautsprecher, ja, die Schweigeminute und dann kommt bim, bim, also quasi für die Minute und dann am Ende danke und dann, und das ist so, weißt du, so, ich fahre und dann beobachte dann die Leute laufen und dann zack und stelle und niemand bewegt sich, ja, und jeder hält eine rechte Hand am Herzen, bleiben stehen eine Minute und dann gehen sie weiter. Hm. Ja, und diese Stehenbleiben eine Minute, das machen Kinder, das machen alle, weißt du? Ja, manche vielleicht gehen dann mal weiter, dennoch Hauptteil. Und das ist schon, ich fand das so, diesen Moment wieder, ja, bei sich zu bleiben. Ja, und das ist so ein bisschen dieses innezuhalten, ja, und das ist in der Ukraine, ich habe mit dem Fahrer gesprochen, ja, und hat dann so eine Begegnung im Bus, ja, proppenvoll, ich stand vorne und das ist ein älterer Herr, der sagt, ja, ich bin schon seit 15 Jahren fahre ich durch die Stadt, die Linie 53, so ein Bus, ein großer Bus, Linie 53, und dann sagt er, wissen Sie, für mich persönlich ist die schönste Zeit jetzt. Ich gucke ihn an und er hat 15 Minuten, also einfach nur erzählt. Ich stand da und habe einfach nur so mit meinem Kopf und dachte, ich lasse ihn reden, weil das ist das Beste. Ich höre ihm zu. Und er sagte, trotz des Krieges, ja, sagt, also hat er dann auch gesagt, habe ich das Gefühl, dass wir so viel machen und schaffen und das Leben schätzen. Und das ist ja das, was ich dir gerade in unserem Vorgespräch erzählt habe, dass ich das Gefühl hatte, jeden Tag, dass die Menschen wirklich so in Eile sind, aber im Positiven, das Leben zu leben, das Leben jetzt zu leben, ja, in dem Moment, ja, und das war so großartig, ja, und ich habe den Kindergarten von meiner Mutter besucht, weil sie arbeitet in einem Kindergarten, den ich mit tollen Menschen aus Frankfurt und da kommt diese Brücke aus Frankfurt nach Lviv, also nach Radechiv dann seit Beginn des Krieges unterstützen. Ich habe viele tolle Geschenke mitgebracht und ich habe viele Bilder und Videos gemacht, also im Kindergarten. Ich war auch im Bunker, wo die Kinder sitzen und und das war schon sehr, also sie kennen, die Kinder kennen, also die wissen, also wir versuchen mit ihnen total, also diese enge Beziehung, ja, also meine Mutter ruft mich oft an und dann bin ich, dann ist meine Tochter, sie kennen auch die Menschen, die die Unterstützung auch ermöglichen, weil alleine, und das betone ich immer wieder, dass sie sagen immer, die Erzieher, dass sie gute Freunde haben in Frankfurt, weil wir wirklich versuchen, so richtig spannende Sachen, die in der Ukraine zum Beispiel nicht gibt, wie zum Beispiel dieses Play Mice. Weißt du? Also,
Play Mice?
Also das ist ein so Basteln. Ich denke, das heißt Play Mice. Also es ist aus Mais gemacht. Ja, man kann sogar essen. Also man muss das nicht essen. Aber wenn ein Kind, wenn ein kleines Kind das irgendwie auf isst, dann ist auch in Ordnung, weil es ist wirklich aus Maisstärke gemacht. Und du kannst, dann machst du das mal feucht und dann kannst du wirklich verschieden, du kannst Ketten bauen, du kannst verschiedene Figuren, das ist bunt noch dazu. Und das haben wir zum Beispiel ihnen besorgt, ja. Und das ist für den Kind, also sie kannten das gar nicht. Und dann kam irgendwie so ein Team aus Lviv und sagten, wo habt ihr das, also wo habt ihr das her? Und die ganz stolz, wir haben gute Freunde in Frankfurt. Und das ist natürlich das, was mich total, also was heißt schmeichelt, sondern ich kann was zurückgeben. Ja, ich kann, weil ich ging auch in diesen Kindergarten, ja, und die Erzieher, also ich habe meine Erzieher auch da getroffen, die arbeiten immer noch, ja. Also zum Beispiel meine Mutter ist in der Rente, dennoch sagt sie, ich kann nicht zu arbeiten, ja. Sie arbeitet jetzt nicht Vollzeit, sondern unterstützt, weil jede Unterstützung gebraucht wird, ja. Und das ist ja das, was sie für die Kinder, Marie, was ermöglichen, den Tag so fröhlich zu erschaffen, ja, im Bunker, sie singen, sie basteln und der Bunker, du kommst da rein, natürlich ist es in dem Keller. Ja, die haben das so kunterbunt gemacht, ja, das ist großartig, ja, und es gibt eine Toilette und Trinkwasser und es gibt sogar Wi-Fi.
Wow,
Wi-Fi, ich kam da rein. Wow. Und dahinter, also das war, ich hab gestaunt, ja, also wie liebevoll das gestaltet wurde, ja. Und viele Kinder waren nicht da von der Gruppe, das waren Vorschulkinder. Und wir haben für die Vorschulkinder so so Schutzengel, also quasi so wie kleine Tütchen, weißt du, so wie die für die Einschulung vorbereitet. Und ich habe jedem Kind das mal verteilt. Und diese strahlende Augen, ja, und dann, also ich habe das nun genossen, ja, und mit den Erzieher und das Einzige, was sie sagen, es liegt nicht daran, wie viel wir geben, ja, also, und das manchmal ist es so und manchmal ist es so, ja, die Hauptsache ist, dass wir an sie denken und das wird jedes Mal mir gesagt, ja, meine Eltern sind total, also die sind schon sehr gut vernetzt in der Stadt. Und das ist, es geht nicht nur um den Kindergarten, ja, also die Nachbarschaft, die ältere Omas und jeder bekommt was, ja, sei es irgendwie eine Packung Tee oder diese Prinzrollen, weißt
ja,
du?
Ja.
Also so egal was, ja, und diese kleine Geste, ja, dass wir an sie denken. Ja, und das ist für sie, das gibt ihnen Mut. Also ich merkte das, ja, wie viel ihnen das bedeutet, ja. Und ich wurde, da ich in sozialen Medien hier und da jetzt in der letzten Zeit vielleicht mal doch etwas mehr präsenter war, kam ich mir wie eine bekannte Bloggerin vor, weil jeder kannte mich, ich kannte keinen, also und natürlich durch meine Eltern und die, wie folgen dir und überhaupt und was es ihnen wichtig war, dass ich auch über die Ukraine spreche, ja, dass eine Stimme hier in Deutschland gibt, ja, die auch in der Sprache, ja, in Deutsch gesprochen wird. Sie verstehen gar nicht, ja, was ich da rede auf Facebook oder Instagram. Dennoch folgen sie mir, geben Kommentare, Herzchen und so weiter und so fort. Und das ist ja das, die Gemeinschaft, ja. Also die Gemeinschaft spielt in der Ukraine eine enorme Rolle. Also dieses connected, ja. Also dieses gemeinsam und füreinander und die Reise, die war, ich bin barfuß gelaufen, ich war in dem Ort, wo meine Mama herkommt, ich habe Friedhof besucht und das war am Tag meiner Abreise, am Samstag und das hat schon, ich war sehr gefasst, denke ich mir, die ganze Reise. Also sehr so, sehr dankbar, sehr, sehr, also unglaublich Dankbarkeit, also unglaubliche Dankbarkeit. Und dann noch so dieses gefasst, ja, so gefasst und bei mir. Und dann kam ich zum Friedhof und dann kam alles raus. Ja, weil der Friedhof ist voll. Also und bei uns in der Ukraine ist es noch so, wenn du an einem Grab siehst du, gibt's ein Foto zu den Menschen. Und dann siehst du, oder dann sah ich die jungen Männer und, die ich auch kenne, oder gekannt habe. Und dann Alter nochmal darunter, 21, 20, da ist es natürlich, da konnte ich nicht meine Tränen, oder da ist die Fassung irgendwie dann gebrochen sozusagen und das schmerzt sehr. Die Jugend, ja, also dass die Menschen, die vor sich das Leben noch gehabt hätten und dass sie so früh gegangen sind und wie es an sie erinnert wird. Und dann sah ich auch manche Mütter, die dann am Friedhof waren und frische Blumen oder die Frauen oder die Freundinnen, ja. Und mein Cousin ist an der Front. Und er hatte neulich Geburtstag am 26.06. Und er ist der Jüngste sozusagen bei uns. Und es ist schwierig, ja, es ist schwierig. Ich finde doch irgendwie immer so die Worte, ja, und ich merke, bei uns in der Ukraine gibt es so ein Wort, heißt Heroine Umiralt. Also die Helden sterben nicht. Und er hat am 26.06. an seinem Geburtstag geschrieben, Heroine Umiralt. Die Helden sterben doch. Und du weißt ja nicht, ja. Und er hat einen kleinen Sohn, der dieses Jahr 5 wird. Und es ist schon, ist das Leben ist irgendwie, ich weiß es nicht, ist, manchmal fragt ich ihn, womit beschäftigen wir uns hier? Und wie banal manche Sachen sind, womit wir uns dann so Gedanken machen oder Sorgen machen oder, und wie dumm vielleicht, also das ist jetzt mal ohne Bewertung, sondern weil da geht's wirklich um Leben, um Tod, ja, also das ist kein Spaß, es ist kein Spiel, ja. Es ist echt,
oh, ja. Mariana, ich habe selten Gänsehaut. Also ich bin ja immer sehr bei diesen Interviews, ich bin ja immer sehr konzentriert und klar ganz aufmerksam zu, aber gleichzeitig bin ich emotional eigentlich immer auch sehr gefasst und ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen und ich kann mir gar nicht ansatzweise vorstellen, wie das für dich konkret gewesen sein muss und auch für deine Lieben, für die Kindergartenkinder, für deine Familie, für die Gemeinschaft. Ich finde es einfach Wahnsinn, und das haben wir ja auch gerade im Vorgespräch gesagt, wie prall dieses Leben ist, diese Schönheit und ja, diese Schwere und Tragik und alles gleichzeitig und alles beieinander. Ne?
Ja, ganz genau.
Was ich mich gerade frage, ist, Lviv ist ja seit ein bisschen über einem Jahr Partnerstadt von Frankfurt. Yeah. Genau. Und du hast gerade so schön beschrieben, wie ihr die Gemeinschaft dort unterstützt. Was ich sitze dann da und denke, was können wir denn tun? Was kann ich denn tun? Weil man merkt halt auch, dass der Krieg in der Ukraine doch präsent ist, aber doch ein bisschen, hat man das Gefühl, ein bisschen Vergessenheit gerät. Aber ich sitze jetzt vor dir und denke, oh Gott, was können wir tun?
Mhm. Ja, was können wir tun? Es gibt natürlich hier und da verschiedene Initiativen, ja, auch in Frankfurt. Also finde ich, meiner Meinung nach, alleine schon der ukrainische Konsulat, der Generalkonsul, der Herr Kostyk, es gibt viele so Initiativen, die entstanden sind nach dem Krieg, viele Initiativen, die bereits schon da waren, weil der Krieg in der Ukraine dauert schon länger, als wir uns denken. Mhm. Und ich finde, was jeder von sich tun kann, es geht vielleicht mal nicht direkt da um eine Unterstützung. Natürlich, jeder entscheidet für sich selbst. Und da und hier sehe ich schon, weil das ist normal, Marie. Und ich merke das auch bei mir, weil wir wollen, es ist nah und dennoch ist es nicht bei uns. Ja, also irgendwie, und so sind wir Menschen. Ja, und wenn dich da mal nicht direkt betrifft oder in deinem näheren Umkreis, dann lebst du dein Leben und jeder von uns ist beschäftigt und wir haben unsere Herausforderungen, die habe ich auch. Und das ist, denke ich mir, nicht, weil ich frage mich, weißt du, was wünschen sich die Ukrainer von uns? Oder wenn wir jetzt mal diese 2 Partnerstädte haben, ja, nehmen wir mal das, weil das ist ja das, kennst du, das ist so mein Lieblingssprichwort, viele kleine Leute an vielen kleinen Plätzen mit vielen kleinen Schritten können das Gesicht der Welt verändern. Und darum geht es denn. Und jetzt haben wir diese Partnerschaft, ja, also quasi Lviv und Frankfurt. Und ich wünsche mir von der Stadt auch irgendwo, und da gucke ich auch selber, was kann ich dann auch mal tun, welche Initiative, welche Projekte, ja, wo wir uns gegenseitig kennenlernen können. Und es geht es nicht nur in eine Richtung. Also mein Wunsch ist, Ukraine nicht nur als Opfer darzustellen. Also Opfer meine ich, okay, das Land ist angegriffen, es braucht Geld und immer noch Geld und wie viel Geld und jetzt soll nochmal in Rüstung investiert werden. Und man bekommt schon so ein bisschen so, reicht das irgendwann? Weißt du, sowas. Und ich wünsche mir auch so diese gegenseitige, was können wir von den Ukrainern mitnehmen? Weil zum Beispiel das Thema, Marie, und ich weiß schon, also, und da kam Frankfurt, da wünsche ich mir von uns das Thema Digitalisierung, Marie. Ich war einfach nur baff. Verstehst du? Ich hatte eine Gelegenheit in Steuerkanzlei, also nicht Steuerkanzlei, nee, doch Steuer, wie heißt das?
Ich glaube doch Steuerkanzlei.
Ja, oder weißt du wo, so wirklich so für ganz Lviv und Lviv-Gebiet, also nicht nur irgendwie eine kleine, sondern wirklich, also da ist ein Haus, wo ich da stand, dachte ich mir, wow, wie groß. Das ist, denke ich mir, das größte Haus im Westen der Ukraine. Also, wo alles so steuermäßig da geregelt wird, ja. Und ich hatte da ein Anliegen und dachte ich mir, oh Gott, vielleicht schaffe ich das in der Zeit, wo ich da bin, das zu lösen, das zu klären. Marie, in 40 Minuten. Ich kam da rein, weißt du, nicht nur wie freundlich ich empfangen wurde, wie koordiniert das alles war, ja. Geben Sie mir bitte Ihre Handynummer. Wenn das fertig wird, ich rufe Sie an. In der Zeit, da gibt's einen Kaffee. Die haben guten Kaffee, die nicht so guten Kaffee. Da setzen Sie sich, die nehmen sich mal Kaffee und dann warten Sie. Verstehst du? Und in 40 Minuten war das gelöst. Verstehst du? Ich saß da und dachte ich mir, meine Güte. Oder ich musste was da übersetzen, ja, also übersetzen und sogar mit Notarstempel bestätigen lassen. Eine Stunde. In einer Stunde holen Sie Ihre Übersetzung. Ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Wie macht ihr das? Also diese Schnelligkeit. Und du kannst in einem Sammelbus, ja, in einem irgendwelchen Sammelbus, der durch irgendwelche kleine Dörfer fährt, mit einer Karte zahlen. Und du wirst, stell dir mal vor, die haben so eine wie Sammelkarte, die hatte ich ja nicht, weil ich, wie gesagt, ich kam nur für 10 Tage, aber meine Cousine hatte die. Du wirst belohnt. Das heißt, es gibt in einem Sammelbus, du hast 3 Möglichkeiten zu zahlen. Am meisten zahlst du, wenn du bar zahlst. Da zahlst du quasi der höchsten Preis. Ja, ich habe immer den höchsten Preis, weil ich hatte die Karten nicht. Dann, wenn du mit der ukrainischen, also mit der Kreditkarte konnte ich zahlen, dann zahle ich weniger. Und wenn du diese Sammelkarte, dann zahlst du wirklich um einiges weniger. Und das ist nur kleine Beispiele, ja, so ganz kleine Beispiele, wie Digitalisierung stattfinden kann, ja. Und das meine ich, dass wir, weil du hast gesagt, was können wir tun? Ich denke mir, was wir tun können, die Ukraine vielleicht, also uns zu interessieren, ja, und vielleicht mal offener zu sein und mal irgendwie was anders hören, vielleicht mal dann auch zu sagen, okay, ich fahre hin, ja, oder nach Möglichkeiten suchen, wie kann ich, wenn wir jetzt mal über die Partnerstädte, ich wünsche mir wirklich, dass eine Zusammenarbeit, dass es keine Einbahnstraße geht, dass es keine Einbahnstraße ist und nicht nur die Lviv braucht unsere Unterstützung, sondern was kann Frankfurt von dieser Stadt lernen? Was kann Frankfurt? Welche Know-how? Welche neue Ideen? Ja, und weil Lviv ist IT-Stadt, Lviv ist Start-up-Stadt, ja. Also was können wir da für uns mitnehmen und uns irgendwie was abschauen und sagen, das können wir doch mal umsetzen, ja. Und das wünsche ich mir, dass Ukraine nicht nur als Land das Unterstützen braucht, ja, das wird noch jahrelang sein, das bestreite ich nicht. Dennoch, Marie, in dem Land herrscht Krieg, verstehst du? Und da funktioniert alles, ja, und läuft alles und Verwaltung auch und noch so schnell. Und da frage ich mich, wie machen Sie das? Also wie machen Sie das, dass das alles noch am Leben hält. Und die sind ja dankbar für die Unterstützung aus Europa, ja, weil viele Projekte natürlich finden da mal statt. Dennoch, lasst uns mal da so dieses einander kennenlernen, weißt du, so neugierig sein. Und ich meine, was bedeutet Liebe, ja, was das bedeutet so neugierig sein für den anderen.
was bei dir so rauskommt, und ich glaube, da muss man gar nicht groß was erklären, ich glaube, das hört man, ist das Engagement. Du bist Politikerin, du bist engagiert schon seit vielen, vielen Jahren und hast dich bei der letzten Bundestagswahl aufstellen lassen als Direktkandidatin für Volt.
Ja, ganz genau.
Und du hattest im Vorgespräch erzählt, dass der Entschluss, dich aufstellen zu lassen, ziemlich spontan kam und es so einen Moment gab, wo du gesagt hast, jetzt los.
Ja.
Wann war das? Was ist da passiert?
Ja, das war genau am 6. November. Ja, 6. November, da wo die Wahl in den USA stattgefunden hat. Und wir wussten, das war ein Mittwoch, Mittwochabend. Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und mein Mann und ich und unsere Tochter, wir saßen auf der Couch, damals noch mal ohne unseren Hund. Und da kamen die Nachrichten, ja, die Wiederwahl von Trump. Ich habe so gehofft, dass das irgendwie nicht stattfindet. Naja, dennoch war das anders. Und dann der Zerfall unserer Koalition. Und vielleicht, wie der Zerfall stattgefunden hat. Und dann saß ich auf der Couch und da wirklich, ich bekomme jetzt mal, weiß nicht, so Tränen kommen mir jetzt mal hoch und so. Aber da kam so, weißt du, so wie ein Ruck. Also ich habe vergessen jetzt mal, welchen Politiker das gesagt hat, dass der Ruck durch die Gesellschaft geht.
Und das Roman Herzog.
Ja, ganz genau. Und das war so ein Ruck und wo ich gesagt, und wo es dann mal klar war, die vorgezogene Bundestagwahl findet statt. Und das war so, Marianne, mach das. Ja, also steh auf. Also das war so, steh auf und mach das. Und ich war selber erstmal so, oh Gott, weißt du, so, mach das. Ja, und ich hatte gar nicht vorgehabt, das zu tun, weil sonst hätten wir, wann? Im September dieses Jahr dann die Wahl gehabt. Also hätte das nicht so ergangen sozusagen. Und in der Partei hatte ich gar keine Ambition, also zurzeit gar keinen Plan. Und dann kam das hoch und das war dann natürlich also ganz schnell die Aufstellungsversammlung. Und ich habe mit meiner Familie gesprochen, also ganz vorsichtig mit meiner Familie gesprochen, mit meinem Mann, kann ich mich noch erinnern, habe gesagt, Marc, kannst du dir mal vorstellen, dass die Plakate von mir in Frankfurt hängen? Ja, also so dachte ich mir, ich taste mich so an. Und er meinte, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mich überhaupt sehr gut vorstellen. Dennoch, ich habe da Bedenken, was die Sicherheit unserer Familie angeht. Ja? Und es war schon so, also wirklich eine Abmachung. Ja? Also erstens, das ist die vorgezogene Bundestagswahl. Das dauert nur 2,5 Monate, also quasi bis zur Wahl. Das heißt, es gibt einen Anfang und ein Ende und das ist nicht lange. Erstens und zweitens, die Familie bleibt draußen. Also die Familie wird nirgendwo irgendwie dann eingezogen, ja. Und du passt auf dich auf. Also quasi, sobald es irgendwie dazu heikel wird oder überhaupt, dass du auf dich aufpasst und es wird nicht irgendwie über die Familie gesprochen. Und das war mir, oder zum Beispiel meine Tochter kommt dann nicht irgendwo in sozialen Medien vor oder ich erzähle da oder wie auch immer, ja. Und das war schon so, wo ich dachte, also diese Bedenken hatte ich nicht, dennoch meine Familie. Und so war dann die Abmachung. Und wirklich, wir hatten die Aufstellungsversammlung am Samstag und ich habe am Freitag mich beworben.
Ah,
weißt du?
Das war
so wo auch sehr viele Mitglieder dabei gar nicht gerechnet haben, ja, mit meiner Bewerbung. Und dann kam es Marie irgendwie zack auf zack, weißt du, die Aufstellungsversammlung, dann, wofür ich so dankbar bin, also so volles Vertrauen, ja, dass ich eine von Direktkandidaten für den Wahlkreis 1 geworden bin. Und das war alles so, also ich sage im Nachhinein, das war so 2 Uni-Abschlüsse für mich persönlich in so 2,5 Monate. Dann kam die Aufstellungsversammlung, weil einige haben mich ermuntert. Also das war schon sehr viel Ermunterung und sehr viel so rückenstärkend. Und die Aufstellungsversammlung fürs Hessen, ja, dass ich mich da auch auf die Liste stelle, ja, auf die Hessensliste. Und da wurde ich Nummer 3, also Spitzenkandidaten, also 1, 2, 3. Da dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Ja, also das war so irgendwie, das, was ich gesagt habe, was meins sein soll, dann wird es leicht fallen. Es war verdammt nicht leicht, ja. Also wie oft habe ich gedacht, warum habe ich das gemacht, ja. Also warum, auf was habe ich mich da eingelassen, ja. Weil natürlich, bin studierte Politikwissenschaftlerin, internationale Beziehungen, Diplomatie und dennoch, ich hatte mit Berufspolitikern zu tun, ja. Und ich kann mich noch so gut erinnern, bei einem Workshop intern, wo ich mir so viele Gedanken gemacht habe. Natürlich spielte da noch eine Rolle Frau und Migranten und überhaupt. Also da kam irgendwie alles so hoch, ja. Das war auch so eine Therapiereise. Keine Ahnung was, ja. Wie viele Ängste da hochkamen. Was habe ich denn mal zu sagen? Also die sind ja 20 Jahre im Bundestag, dann komme ich. Was kann ich da mal überhaupt bieten, ja? Und da war ein ganz toller Kollege von Volt und hat gesagt, Mariana, mach deine Schwäche zur Stärke.
Ja.
Und sobald du dich, weil ich neige so manchmal dazu, so ein bisschen so, naja, es gibt so da bestimmte Wörter, weißt du, so irgendwie, man kann irgendwie was Schlaues auswendig lernen und keine Ahnung. Und dann meinte Mariana, sprich einfach so, wie du redest. Einfach so, wie du sprichst, das ist deine Stärke. Versuch dich nie, nie damit jemandem zu vergleichen. Weil sobald, und das habe ich auch gemerkt, und diesen Rat, das war so ein dankbarer Rat, also ganz am Anfang, und ich habe ihm immer wieder gesagt, Mariana, mach deine Schwäche zur Stärke, deine Schwäche zur Stärke. Du bist neu, du bist ein ungeschriebenes Blatt, du kannst nur überraschen. Also ehrlich gesagt, ich kann nur überraschen. Und ich kam da so in so einem, ich habe gesagt zu meiner Kollegin von Volt, ich wünsche mir am 24. Februar in keinem Burnout zu sein. Ich möchte noch da stehen, ich möchte lachen, ich möchte die Partei nicht direkt verlassen. Weißt du, so. Also quasi, ich möchte mich nicht da irgendwie verlieren in der Zeit, weil das ist schon... Das ist, ich bin jeden Tag mit Volt ins Bett, mit Volt aufgestanden. Ja, in den letzten Wochen, meine Tochter hat mich kaum gesehen, ja. Weil das waren Veranstaltungen, Events und das war noch sehr, weißt du, Marie, wir sind eine neue Partei, wir sind eine junge Partei, wir sind eine Partei mit Ambitionen, ja. Und wir mussten, oder ich musste, oder jeder von uns musste irgendwie für jedes Interview, für jede Einladung da mitkämpfen, ja, weil wir sind nicht etabliert, ja, und das war immer wieder die Rede, ihr seid noch nicht im Bundestag, ihr seid nicht etabliert, was uns gut für Frankfurt getan hat, und da bin ich auch sehr froh drum, also wir sitzen schon im Römer und wir machen echt verdammt gute Arbeit, also meine Kollegen, also, und unsere Dezernentin, die Alina Sullivan, und das ist einfach großartig, ja, und immer wieder habe ich das betont, und ich merkte, sobald ich das erzählte, auch so auf der Straßen, ja, dass die Menschen da so meinte, ach wirklich, ihr werdet nicht eingeladen, was weißt du, und dann werden BSW, AfD eingeladen, aber Volt bleibt draußen. Und da habe ich mich oft manchmal, also, und es war eine tolle Erfahrung bei einer Veranstaltung, und ich habe gesagt, okay, wir werden nicht eingeladen, ich komme aber trotzdem, ja, als Gast, ja, also ich gehe dahin. Und dann kam ich wirklich als Gast. Da war ich nochmal zur Unterstützung in eine andere Stadt, weil wir haben uns, also mir war es wichtig, alle Frauen, die sich beworben haben, ich wollte jede Frau unterstützen, ja, weil ich habe gesagt, okay, ich bin dann eine der Spitzenkandidaten, und ich war in Marburg, in Darmstadt und in anderen Orten, und hab dann, also sobald eine da was hatte, war ich im Publikum, hab Herzchen oder weißt du, ich bin da. Und das ist wichtig, diese Unterstützung, ja, gegenseitige. Und dann kam ich wirklich gehetzt nach einem Tag da zu der Veranstaltung, und ich wurde nicht reingelassen. Und ich sagte, und dann kam sogar mein Kollege aus dem Publikum und gesagt, ich gehe raus, lassen Sie bitte die Frau rein, die Direktkandidaten. Nein, sie wollten nicht. Und ich habe mich so aufgeregt. Ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Wir sind, wenn man in Frankfurt reinfährt, was steht da? Europastaat. Welche Partei sitzt da jetzt im Publikum? Welche Partei? Also, was Europa angeht, hatten wir in unserem Wahlprogramm am meisten was zu sagen. Ja, nicht nur am meisten was zu sagen, weil Europa ist für uns nicht nur ein Lippenbekenntnis und nicht nur zur Europawahl, sondern Europa ist für uns, weißt du, diese Identität, ja, wie in der Ukraine, das ist so wie ein Gen, verstehst du, ist einfach da.
Ja.
Es wird nicht besprochen, ja, oder irgendwie diskutiert. Es wird, das ist einfach da, ja, und mitten in der Partei. Und dann habe ich gesagt, warum steht das Europastadt? Und ich werde nicht reingelassen. Und ich habe mich so aufgeregt, aber die haben gesagt, nein. Ich bin dann nach Hause und weißt du was da stattgefunden hat? Eine von den Gästen hat das mitbekommen und hat gesagt, das gibt's doch nicht. Und die ist trotz, also quasi wegen dieser Aufregung, dass ich da so eine Stellung gezeigt habe, hat gesagt, ich trete diese Partei ein. Das heißt, ich war nicht im Publikum, aber wir haben ein neues Mitglied gewonnen. Eine wunderbare Frau, ja, aus Sossenheim. Und ich habe gedacht dann zu mir, es lohnt sich, auch diese Aufregung zu zeigen, ja, weil das hat so viel Kraft gekostet, Marie. Ich meine, ich habe dich da mal auch angeschrieben und deswegen bin ich so froh, dass ich heute hier sitze, auch nach der Wahl, weil es geht nicht nur um das Jahr, wo die Wahl stattfindet, ja, sondern es geht an das Grundsätzliche. Und ich habe so viel Mühe mir gegeben, immer zu sagen, ich bin Mariana Haramos, ich bin Spitzenkandidatin, Direktkandidatin, wir sind Volt. Wir wollen auch mal dabei sein, ja? Und dann diese Antwort, ja, vielen Dank, ihr seid aber nicht, also wie von Corona-System relevant, ja? Wir sind nicht etabliert. Aber das geht doch nicht darum, ja? Und das war Marie, ich bin so dankbar für diese Erfahrung. Also dankbar erstens, dass die Parteikollegen also an mich geglaubt haben. Und ich war in so einem meinem Element, ja? Das ganze Team war hinter mir. Was am meisten mir Spaß gemacht hat, ja, wo ich so viel Angst hatte, das sind so, wie heißen die Infostände, weißt du, so auf
ja,
der Straße.
Ja, ja.
Und das war, ich war bei jedem Infostand, in jedem Stadtteil, ja, und das war so nah am Menschen zu sein.
Ja.
Ich habe oft einfach nur zugehört. Wie oft habe ich nur zugehört? Ich habe gar nichts gesagt, weil ich habe gesagt, denken Sie nicht, dass wenn wir reinkommen, dass wir Ihre Fragen, ihre Probleme direkt mal lösen. Das wird nicht sein. Und ich möchte Ihnen gar nichts versprechen. Ich kann Ihnen zuhören und ich kann Ihnen sagen, dass ich mich einfach einsetzen werde. Und mehr kann ich Ihnen nicht versprechen, ja. Und das war einfach, es war einfach unglaublich, in so das ausprobiert zu haben, auch die anderen Direktkandidaten, ja, was für einen Zuspruch ich bekommen habe. Also ich merkte selber, dass ich durch mein Dasein und vielleicht durch mein so, ich habe immer versucht irgendwie, und das ist ja Volt für mich, auch bei uns im Stadtparlament, ja. Wir sind eine Art Mediator, Moderator, ja, wo wir sagen, Leute, wir sind Leute, lass uns mal da miteinander sprechen, im Dialog bleiben und lass uns mal zu einem Konsens kommen, ja. Ich sehe Volt wirklich wie eine Brücke, ja, und ich baue gerne Brücken zwischen Nationen, Kulturen, Menschen, also und ich glaube fest daran. Wir haben dieses Mal nicht geschafft, ja, noch nicht. Es ist in Ordnung, ja, und daher war ich nach der Wahl, ich muss ehrlich sagen, ich war nicht enttäuscht. Ich war total dankbar, dass wir, was unsere Prozentzahl angeht, also wir haben natürlich nicht das Ziel erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben aber wirklich unser Bestes gegeben. Ja.
Ja.
Und da, ich konnte nie am Ende des Tages oder am Wahltag in Spiegel schauen und sagen, Mariana, du hast dein Bestes gegeben. Und ich bin nicht zusammengebrochen. Ich bin in der Partei weiterhin und ich mache es gerne weiter. Und das ist ja so als, deswegen diesen Schritt zu tun, Marie. Und wir sagen, wir reden oft, ja, uns fehlen die Frauen. Ja, und natürlich die neue Bundestagwahl. Also wir merken, wie die Prozentzahl von Frauen gesunken ist.
Auf jeden Fall, ja.
Und von daher, und deswegen bin ich jetzt mal so wie eine, sehe ich mich wie eine Botschafterin zu sagen, macht und stell dir mal vor, die Rede oder das, was ich gemacht habe, ich bekam von zwei Frauen aus der Partei, stell dir mal vor, persönlich dann direkt in den Nachrichten, also andere Nachrichten, wie toll ich das gemacht habe. Ich rede jetzt mal nicht, dass ich das so toll gemacht habe, sondern so dieses Vorbild zu sein, ja. Und dann schrieben sie mir, Mariana, deine Rede hat mich so inspiriert. und das, dass du kandidiert hast, ich kandidiere jetzt auch. Weißt du?
Oh,
weißt du, so als Delegierte, weil es gibt viele Möglichkeiten, ja. Man muss nicht nur sich zu der Bundestagwahl aufstellen, ja. Du kannst in eine Partei als Delegierte, wir haben nächstes Mal Kommunalwahl. Und ich dachte mir, ja, 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 ja. Und wenn diese zwei Frauen und selbst meine Tochter, nur mal ganz kurz, wenn diese kleine Tochter 8 Jahre war, alt, mittlerweile sehe ich sie neun, und da habe ich dir erzählt, wo sie gesagt hat, Mama, weißt du was? Ich denke, ich möchte auch Politikerin werden. Und wenn wir Frauen, also es wird nicht morgen sein, weißt du, das ist ein langer Weg, dennoch, wir müssen den gehen, ja, und einfach nach vorne, jeden Tag einen Schritt weiter und das regelmäßig, tagtäglich. Und irgendwann, finde ich, also bin ich mir sicher, kommen wir an unser Ziel. Und deswegen finde ich, es hat sich schon total gelohnt, ja.
Auf alle Fälle.
Weil es ging nicht um den Sitz, verstehst du? Und das habe ich nicht bei vielen gesehen, ja. Ja. Es ging um was ganz anderes. Es ging um was Größeres, ja. Und da sage ich, okay, nicht dieses Mal. Es kommt noch, wie heißt es, andere Male, ja.
Ja,
und wir werden die Bundestagwahl nochmal haben und ich glaube fest daran, dass Volt da gute Chancen hat und ich sehe Volt im Bundestag, also auf jeden Fall.
Und oh Gott, ich bin so inspiriert und so angesteckt jetzt von deiner Energie und gerade auch so dieses, die Wichtigkeit für Frauen, sich zu engagieren, gesehen zu werden und damit wirklich die Veränderung herbeizuführen, ja. Was du eben gesagt hast. Liebe Marianne, Blick auf die Zeit.
Ja, ja.
Ich möchte noch mit dir über Frankfurt natürlich sprechen.
Bitte. Die Stadt.
Genau, weil du hast gesagt, du bist deine Heimatstadt. Frankfurt ist auch schon lange, du bist ein Promi in mehreren Heimatstädten,
kann ja. Ich
vielleicht sagen. Und bist hier wahnsinnig engagiert, hier gibt's wahnsinnig viel zu tun. Und eine Frage in diesem Podcast ist natürlich auch immer, wo findet man die einzelnen Nationen in dieser Stadt? Klar, Europastadt, aber auch Weltstadt. Ne? Es geht darum, so diese kleine Weltreise hier zu haben. Und es geht um die Frage auch, wie geht es für dich ein bisschen weiter jetzt nach der Bundestagswahl? Und genau, das ist so meine letzte Frage an dich, wie du die Ukraine hier findest.
Mhm.
Und ja, was wir von dir noch erwarten dürfen.
Ja, schön, danke für die Frage. Es bleibt spannend, sage ich mal so. Und ja, Frankfurt, also ich sage es, nachdem Lviv, ich hab mir das mal so gewünscht. Also als ich erfahren habe, dass Lviv die Partnerstadt von Frankfurt wird, das ist wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, wow, also 2 Städte, 1 Zuhause, sage ich. Und das ist so für mich bedeutsam. Also das ist nicht nur irgendwie was im Vertrag oder Unterschrift, sondern es ist wirklich diese 2 Städte, 1 Zuhause. Und ich finde, die passen irgendwie total gut zueinander. So die Europametropole, ja. Und Europametropole ist auch lieb für die Ukraine, ja. Also weil die Grenze an Europa sozusagen, an Polen. Und mit dieser Kreativität und Vielseitigkeit und wie geht es dann mal weiter nach der Bundestagwahl? Also wie gesagt, ich bin nicht im Bundestag, also Volt ist nicht eingezogen. Ich bin gerade so ein bisschen nach der Wahl, habe ich mir Zeit gelassen, um so ein bisschen zu schauen, was will ich jetzt? Ja, also wie war das? Also einfach eine Reflexion. Wo bin ich? Ja, wohin hat es mich gebracht? Und ich merkte schon, das hat mich total, also das war so eine Öffentlichkeit, also das war so bumm, ja, und ich merkte, dass mir das mal total so Spaß macht, ja, so diese eigenen Ablauf zu haben, den Tag so zu gestalten, mit Menschen so nah zu sein und das Thema natürlich Frauen, ja, das ist so mein Lieblingsthema und so meine persönliche Reise, die Reise der anderen Frauen und ich merke, ich liebe es einfach, so dieses Empowerment, ja, und Empowerment zu sagen, boah, es gibt so viel da draußen und in dir selbst und lass uns mal zusammen auf diese Reise begehen. Und ich habe in der Zeit wirklich, wir haben jetzt, okay, 23. Februar war die Wahl. Wir haben jetzt Juni oder Ende, ja, 30. Juni. Und in der Zeit ist wirklich viel passiert. Also nicht nur meine Reise in die Ukraine, sondern ich war auf einem Retreat. Ich habe eine Fortbildung gemacht, so zu dem Thema Frauen und Frauenkreis. Und ich habe in der Corona, das habe ich noch gar nicht erzählt, eine Ausbildung gemacht, und zwar Heilpraktikerin für Psychotherapie. Meine Prüfung habe ich noch nicht gemacht, weil es gab dann andere Momente und Wartezeiten und so bürokratischen Fragen, die ich noch klären musste, was Ukraine und Deutschland angeht. Und ich habe vor, da, weil ich bin der Mensch, wenn ich was anfange, möchte ich auch zum Ende bringen.
Ja.
Und da wird einiges entstehen. Es entsteht schon jetzt so ein bisschen in Hintertüren. Ich mache gerade mit einer ganz tolle Frau, Coaching. Mache da auch, ich bin heute, wie ich gesagt habe, mit einem selbstgemachten Kakao gekommen. Ich bin, habe mich irgendwie in Kakao verliebt. Nicht in das Kakao, was man im Geschäft kauft, sondern wirklich so wie Kakaozeremonie und Kakao kochen und mit Gewürzen. Und ich merke, wie viel da entsteht, das Thema Weiblichkeit, so dieses Feminine. Nach der Wahl, Marie ist wie vor der Wahl, sagt man, ich betrachte wirklich nach der Wahl jedes Thema politisch. Also ich, also auch das Thema Weiblichkeit, ja, oder das Thema, wo haben wir uns Frauen irgendwie mit den Plätzen von Männern irgendwie umgetauscht. Ja, wo wollen wir die Kontrolle nicht abgeben? Ja, wo ich gesagt habe, der Gott hat mich irgendwie durch die Ukraine gefahren. Ja, also wo ist es was vielleicht mal so ein bisschen nicht in die Richtung gegangen, in die gehen sollte? Also wo können wir uns selber noch zu uns finden? Wo können wir mehr abgeben, mehr Vertrauen, ja, Vertrauen in das Leben. Und ich finde, das ist auch ein ganz großes Fundament, ja, auch für die Politik, ja, weil ich erlebe und erlebte immer noch so diese Kampf, ja, so diese Kampf Männer, Frauen, ja, und das ist, und das finde ich, da kommen wir nicht weiter. Also ich bin der Meinung, nur gemeinsam, und wenn wir da vielleicht mehr in dieses Mitgefühl, weil es ist viel passiert. Ich weiß, warum wir Frauen da so stark sein wollen. Ja, und also das ist eine philosophische manchmal Frage, ja, auch Geschichte, ja, wenn wir Patriarchat und Matriarchat, und da ist viel Leid, und dennoch ist es besteht die Möglichkeit für mehr Heilung. Ja, und Heilung bedeutet auch da so ein Stück sich auch da mal zu öffnen, und irgendwo in diese Richtung möchte ich gehen, Räumlichkeiten schaffen, weil ich erzählte dir, dass ich so ein Space oder so ein, wir reden im Politischen über Safe Space, ja, wo die Frauen, wie auch bei Volt, machen Treffen nur für Frauen, und du merkst, wenn dieses Safe Space da gegeben ist, ja, wie viel da entstehen kann, wie anders sich die Frauen öffnen und wie anders sie sich da bewegen, benehmen, fühlen und überhaupt, und so einen Raum, ja, also mit dem, das ist so mein Happiness to be woman, ja, also dieses Glück wirklich, dass ich Frau bin, und auch in der Zeit, weil ich bin der Meinung, dass wir als Frauen persönlich in eine sehr gute Zeit leben, also was die Möglichkeiten angeht, ja, und dass wir wirklich, und das ist die einzige Zeit, also mehr werden wir nicht haben, das ist das Leben, was wir gerade leben, und dass wir vielleicht mal da alles, was schon für uns geschaffen wurde, ja, so erkämpft wurde, so richtig erkämpft wurde, dürfen wir weiterentwickeln und dürfen wir da mehr unser Stil, weißt du, so, und wenn wir über die Politik sprechen, ja, ich würde mir so gerne wünschen, dass wir da so, wie wir sind, ja, so, wie wir sind, wie du bist, wie ich bin, Migrant, nicht Migrant, weil es gibt im Ukrainischen so ein schönes Lied, wir sind alle Ausländer auf dieser Welt, auf dieser Erde, wir sind alle Ausländer auf diese Erde. Und da möchte ich hin. Da möchte ich diese Brücke bauen oder den Mensch sein oder die Frau sein oder das Vorbild sein. Ja, und mal gucken, wie die Reise sich da weiterentwickelt. Und natürlich zwischen Ukraine und Europa, weil ich merke, das ist das Land, woher ich komme. Ja, das sind meine Wurzeln. Mal gucken, was zwischen diesen beiden Städten, Frankfurt, Lviv. Also ich möchte jetzt mal nicht Konkretes, ja, weil da gerade vieles im Entstehen ist. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Es ist wirklich ein sehr schöner Weg. Und ich vertraue darauf. Also ich vertraue darauf, dass da was richtig Tolles entsteht und wo ich einfach so sage, wow, happiness to be home.
Liebe Mariana, ich mache dir jetzt ein Versprechen. Es ist alles gerade noch im Entstehen. Aber es ist so schon fast greifbar. Es wird konkret werden. Wenn es konkret ist, in einem Jahr, in zwei Jahren, wann auch immer, dann treffen wir uns wieder und dann sprechen wir darüber.
Ich komme super gerne.
Ich freue mich jetzt schon darauf.
Dankeschön.
Ich bin unfassbar inspiriert und dankbar für deine Arbeit und dankbar für deine Ermutigung. Und
du veränderst das Gesicht der Welt.
Vielen Dank.
Danke für dieses Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich hoffe, ihr seid genauso angesteckt von Marianas Engagement und Enthusiasmus, wie ich es nach unserem Gespräch war. Und wie immer findet ihr eine schriftliche Zusammenfassung auf Deutsch, Englisch und dieses Mal auch auf Ukrainisch auf www.globalvillage069.de für alle, die dem Gespräch auf Deutsch vielleicht noch nicht so gut folgen können. Ja, und wenn ihr Feedback oder Wünsche für bestimmte Länder oder bestimmte Gäste habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail über kontakt@globalvillage069.de oder bei Instagram, da bin ich als globalvillage069 unterwegs. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie weiter. Abonniert den Podcast und lasst mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft nämlich sehr dabei, dass auch andere auf Global Village 069 aufmerksam werden und dann mit uns auf Weltreise durch Frankfurt kommen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.